Jesu Namen. Amen. Bitte setzt euch. Hilfe für Helfer. So lautet unser Thema heute. Hilfe für Helfer. Nun, wir kennen alle Helfer. Helfer sind Menschen, die anderen beistehen, die mit anpacken, die sich einsetzen. Helfer sind in vielen Bereichen der Arbeitswelt, der Gesellschaft unverzichtbar. Ja, wir brauchen solche, die helfen, wo einer alleine etwas nicht kann. Aber habt ihr schon mal vom Helfer-Syndrom gehört? Helfer-Syndrom. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Helfer-Syndrom klingt eigentlich ganz nett, ganz sympathisch. Aber Syndrom heißt, hier laufen verschiedene Sachen zusammen. Und beim Helfer-Syndrom, da läuft hier etwas mit hinein, was da eigentlich nicht hineingehört. Das Helfer-Syndrom ist ein Krankheitsbild. Denn wenn jemand ein Helfer-Syndrom hat, dann geht es ihm gar nicht so sehr darum, um denjenigen, der Hilfe braucht, sondern es geht ihm um das Gefühl, gebraucht zu werden, wichtig zu sein, anerkannt zu werden. Jemand, der seine Bestätigung daraus sucht, ich helfe anderen, damit sie mir dann diese Liebe und diese Wertschätzung entgegenbringen. Und darauf bin ich aus. In einem Fachartikel heißt es zu diesem Befund: Durch ihr aufopferndes Verhalten befriedigen die Betroffenen unbewusst eigene Bedürfnisse, nämlich nach einem positiven Selbstwertgefühl, Zugehörigkeit und gesellschaftlicher Anerkennung. Außerdem ermöglicht es dieses Verhalten dem Helfer, sich nicht mit eigenen psychischen oder sozialen Problemen und seinem eigenen Leben auseinanderzusetzen. Ständig für andere da zu sein, kann dem Betroffenen ein Gefühl der Überlegenheit geben. Zum einen moralisch, weil er etwas Gutes tut, und zum anderen, weil er dem Empfänger die Hilfe mit seinen Fähigkeiten, weil er dem Empfänger der Hilfe mit seinen Fähigkeiten überlegen ist. Bei manchen Betroffenen steckt auch ein Bedürfnis nach Macht dahinter. Das Helfen verleiht ihnen ein Gefühl der Überlegenheit gegenüber dem Hilfsbedürftigen, der in gewisser Weise von ihm abhängig ist. Also, es kann ganz schön schwierig sein. Da ist jemand, der hilft einem anderen, aber irgendwie steckt da im Herzen, läuft da etwas zusammen, und man sagt, Moment mal, dabei sollte es doch gar nicht so sehr gehen, wenn geholfen wird. So ein Helfer, er zwingt sich manchmal einem anderen auf oder er will dem anderen gar nicht aus dieser Notsituation heraushelfen, sondern irgendwie sogar dieses Verhältnis bewahren, wo man dann gebraucht wird. In extremen Fällen werden sogar andere Personen krank gehalten, bewusst krank gehalten, damit sie weiter von dieser Hilfe einer Person abhängig bleiben. Und letztendlich leiden aber alle, wenn Hilfe zum Selbstzweck wird. Der Helfer bekommt nie genug Anerkennung und Bestätigung. Ja, wer sozusagen nur aus dieser Hilfe von anderen diese eigene Bestätigung herausfiltern will, er merkt, das ist eigentlich kein gesundes Verhältnis. Und es wird nie so ausreichen, dass man sagt, oh, jetzt bin ich so völlig im Reinen und bin so völlig zufrieden. Und oftmals führt so ein Helfersyndrom irgendwann zu einer Art Depression oder auch ein Erschöpfungszustand. Man versucht immer mehr hineinzugeben und versucht immer mehr irgendwie dann eine Anerkennung oder eine Bestätigung oder sogar so ein Gefühl der Macht zu entwickeln und letztendlich führt es nie zu dem Erfolg. Und denjenigen, denen geholfen wird, die merken auch mit der Zeit, Moment mal, geht es eigentlich noch um meine Not, um mich, um das, was ich brauche? Oder wird die Hilfe des anderen allmählich sogar zu einer weiteren Last. In unserem Bibeltext heute Morgen beschäftigt sich der Apostel Paulus auch mit dem Helfen. Doch interessanterweise warnt er nicht nur vor fehlender Hilfsbereitschaft, sondern er investiert sogar noch mehr Worte, um vor einer falschen Hilfsbereitschaft zu warnen. Und hier merken wir, wie gut der Apostel das menschliche Herz kannte und wie tief er auch in die Gemeindesituation hineinblicken konnte. Er wusste genau, was sie brauchen und wo auch besondere Gefahren steckten. Und heute wollen wir uns den Galaterbrief anschauen, Kapitel 6, die Verse 2 bis 5. Galaterbrief, Kapitel 6, Abvers 2. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er nur im Hinblick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Hilfe für Helfer. Erstens, der Aufruf zum Helfen. Einer trage des anderen Lasten. Paulus gebraucht hier ein sprachliches Bild. Stellt euch vor, ihr seid unterwegs und es gibt so einige schwere Kisten, die zu tragen sind. Nun, wie läuft das? Vielleicht kennt ihr diese Berichte von früheren Entdeckern, die durch den Dschungel liefen, ja, wo man keine Fahrzeuge haben konnte oder so, manchmal noch nicht mal größere Tiere. Und dann für all diese Apparate, für all die Technik und auch die Lebensmittel und die Zelte und was man so brauchte, da haben sie dann ein paar eingeborene Männer angeheuert und die hatten keine andere Aufgabe, als das Gepäck durch den Dschungel zu tragen. Und so ist es ein häufiges Prinzip. Einer trage der anderen Lasten. Einer trägt alles, damit die anderen sich um wichtigere Dinge kümmern können. Aber ich hoffe, ihr habt bemerkt, das ist natürlich nicht, was der Apostel hier schreibt. Er sagt nicht, einer trägt der anderen Lasten, sondern einer trage des anderen Lasten. Merkt ihr den Unterschied? Der Unterschied ist, nicht einer trägt für alle anderen, sondern jeder Einzelne trägt etwas für den anderen. Keiner ist ausgenommen. Denken wir mal daran, der Brief wurde im ersten Jahrhundert geschrieben. Wenn von Lastentragen die Rede war, dann dachte damals niemand an ein trendiges und nützliches Fahrrad mit viel Stauraum für Kinder oder Einkäufe. Nein, Lastentragen, das machten Sklaven. Das ist die niedrigste Arbeit. Sowas wollte man tunlichst vermeiden. Um Lasten zu tragen, bezahlte man irgendwie jemanden, der das für einen macht. Und jeder, der irgendwie konnte, der wollte es vermeiden, irgendwelche schweren Sachen tragen zu müssen. Deswegen ist Lastentragen ein Paradebeispiel für eine Arbeit, die schwer ist, bei der man sich die Hände schmutzig macht und die nicht besonders angesehen ist, womit man sich nicht irgendwie so groß tun kann. Doch Paulus erklärt den Gemeinden, als Christen seid ihr alle Kinder Gottes. Ihr seid eine Familie, ihr seid Brüder, Geschwister. Ihr gehört zusammen und das bedeutet, ihr seid gemeinsam unterwegs. Und auf dieser Reise gibt es aber Lasten zu tragen. Doch es gibt niemanden, der nur als Lastenträger dabei ist. Keiner in der Gemeinde hat die eine Geistesaufgabe, er trägt die Lasten von allen. Sondern alle packen mit an. Nur so kommen wir gut voran. Jeder trägt mit. Und zwar schaut er, wie können wir die Lasten so tragen, dass es niemandem zu viel wird. Dass wir alle gemeinsam vorankommen. Dass niemand zurückbleibt. Doch was hat Paulus wohl im Sinn, wenn er hier bildlich von Lasten spricht? In Vers 1, Galater 6, Vers 1, da geht es um einen Christen, der sich in einer Sünde verstrickt. Und die anderen Gläubigen sollen ihn wieder auf den richtigen Weg führen. Und von diesem Gedanken geht Paulus dann ohne ein besonderes Verbindungswort eben zu diesem Lasten über, die getragen werden sollen. Und wahrscheinlich ist daher der Grundgedanke immer noch der Umgang mit den Dingen, die uns im Glauben hindern können. Eben wie eine Sünde oder eine Versuchung zur Sünde. Aber Paulus erweitert das Bild etwas aus, weil nicht nur konkrete Sünden unser Glaubensleben oder auch unsere geistliche Aufgabe als Gemeinde betreffen können, sondern auch andere Nöte und Schwierigkeiten, die uns auf diesem Weg gemeinsam zu schaffen machen können. Und bei alledem ruft Paulus auf, einer trage des anderen Lasten. Also helft einer dem anderen. Doch es ist wichtig, einige Situationen zu unterscheiden. Die Lasten zu tragen, einander zu helfen, kann je nach Notlage, je nach Fall ganz unterschiedlich aussehen. Ich denke da zum Beispiel an plötzlich auftretende äußere Nöte wie Armut, Krankheit, Gefangenschaft oder Verstoßung oder Vertreibung. Und dafür finden wir konkrete Beispiele im Neuen Testament. Es sind plötzliche und akute Probleme, wo die frühe Gemeinde sich zusammengetan hat, um zu schauen, wie können wir diesen Nöten begegnen, wie können wir diese Nöte abwenden, wie können wir direkt Maßnahmen ergreifen, um hier die Not zu lindern. In diesen Fällen geht es dann um Mitgefühl, Kranke und Gefangene zu besuchen, sie zu ermutigen, bei all dem Leid dennoch auf den Herrn zu vertrauen, aber auch Anteil zu nehmen an ihrer Not. Es wurden Gelder gesammelt, um Gläubige zu versorgen, denen ihre Habe geraubt wurde oder die ins Gefängnis geworfen wurden. Vertriebene wurden gastfreundlich aufgenommen und unterstützt, damit sie irgendwie wieder einen Neustart finden können. Wir können Lasten tragen, angefangen bei einem Glas Wasser für einen durstigen Jünger, sagt Jesus, bis hin zur Herberge im eigenen Haus, dass jemand aufgenommen wird. Es sind akute, plötzliche, zeitlich befristete Nöte, die uns Christen schnell zu schaffen machen können, die plötzlich irgendwie so das ganze Leben einmal auf den Kopf stellen und wir auf Hilfe angewiesen sind. Und sie können den Glauben sehr auf die Probe stellen. Doch es ist ermutigend, wenn hier Christen zusammenstehen und einander die Lasten tragen. Es gibt aber auch dauerhafte oder langanhaltende äußere Nöte. Dauerhafte Armut, wie zum Beispiel bei vielen Witwen zur damaligen Zeit, die nicht irgendwie schon eine Idee hatten, wie sie wieder schnell zu einem besseren Verhältnis kommen können. Oder bei manchen körperlichen Behinderungen, wo plötzlich sich etwas völlig umstellt und man überlegen muss, wie komme ich jetzt voran? Das wird erstmal bleiben. Wie kann ich jetzt damit leben? Da ist jemand blind geworden oder taub geworden und plötzlich ist das normale Arbeitsleben nicht mehr möglich. Hier hilft nicht nur ein einmaliger Spendenaufruf, eine Notunterkunft, einen Besuch, sondern hier braucht es langfristige Mittel. Teilweise ganz andere Überlegungen, wie geholfen werden kann. Paulus erklärt Timotheus, dass die bedürftigen Witwen aufgelistet werden sollen. Und es muss weise bedacht werden, welche Last die Gemeinde tatsächlich mittragen sollte. Und wo es vielleicht andere Möglichkeiten gibt, wo es Familienangehörige gibt, die noch erst einspringen sollten. Auch zu prüfen, sind diese Witwen, ist ihr Glaube echt? Oder versuchen sie vielleicht, diese Wohltätigkeit der Gemeinde auszunutzen? Und plötzlich geht es um ein bisschen andere Fragen. Wie können wir jetzt hier Lasten tragen? Wie können wir auch da gewährleisten, dass wir als Gemeinde weiterhin Lasten tragen können? Paulus selbst erlitt an bleibenden Nöten. Er spricht von einem Pfahl im Fleisch, den Gott nicht weggenommen hat. Und der Schwachheit seines Fleisches, die sogar den Galatern eigentlich eine Versuchung war, ihn zu verachten. Doch Gott wies auf die Gnade hin, die bleibt und genügt. Und so können auch wir Lasten tragen, selbst wenn die äußere Not nicht abgewendet oder drastisch gelindert werden kann, so doch die seelische Not begleiten, die mit einhergeht, im Glauben ermutigen, auf die Gnade Gottes hinweisen, trotz all dieser Umstände zusammenrücken. Und dann gibt es aber auch Lasten durch plötzlich auftretende Sünden und Schwächen im Leben eines Gemeindeglieds. Davon ist ja in Vers 1 die Rede, wie wir schon gesagt haben. Ein Mensch wird von einem Fehltritt übereilt. Er sündigt. Das ist also ein Christ in der Gemeinde und er sündigt in einer Weise, wie man es eigentlich nicht von ihm kennt. Ein plötzlich heftiger Zornausbruch, der viele erschreckt hat. Gefühle der Bitterkeit oder der Eifersucht werden offenbar. Und man merkt so, oh, hier ist offensichtlich ein großes Problem in seinem Herzen aufgekommen. Oder gewisse Schritte der Unzucht, des Ehebruchs, die jemand in einer Situation zurückgelegt hat. Und man denkt, wie konnte das passieren? Ein Mann wird überführt von Habgier oder Neid. Oder er hat bewusst gelogen und damit jemand anderem betrogen. Geld veruntreut und wollte das vielleicht auch noch durch eine Lüge zudecken. Und es wird offenbar und die Gemeinde muss damit umgehen. Hier ist etwas passiert, das wir nicht einfach so übersehen können. Hier müssen wir mit umgehen. Hier ist Sünde geschehen unter einem, der zu uns gehört. Die Lasten zu tragen heißt hier, nicht den leichten Weg zu gehen und die Person einfach rauszuschmeißen. Auch nicht den Weg zu gehen, zu sagen, ach ja, geht uns alles nichts an, alles Privatsache. Wir machen einfach die Scheuklappen auf und tun so, als hätten wir nichts gesehen. Nein, der Apostel ruft dazu auf, zu versuchen, so eine Person wieder zurückzuführen, zur Wahrheit, zum Glaubensleben. Das Ganze im Geist der Sanftmut, aber natürlich mit dem Ziel, dass die Sünde erkannt wird und dass Buße getan wird. Und so ist das Lastentragen hier eine ganz andere Weise als bloß durch einen äußeren Umstand. Und doch ist es eine Last. Doch ist es eine Not, die zu tragen ist. Zuletzt gibt es aber auch Neigungen zu inneren Sünden und Schwächen, die häufiger aufkommen. Die nicht einfach mal so einmalig und plötzlich in einer besonderen Situation aufkommen, sondern eher, dass man denkt, huch, ist da ein Muster? Prägt sich da etwas, festigt sich da etwas im Herzen dieser Person? Und die Betroffenen merken es vielleicht gar nicht selbst. Oder beschönigen es eher mal. Ja, das gehört halt so zu mir. Das sind dieser Eigensinn und die Faulheit des Bruders, die ständige Unzuverlässigkeit der Schwester und die Weise, wie sie durch plumpe oder unfreundliche oder spitze Bemerkungen schon viele in der Gemeinde gekränkt hat. Und es ist nicht so ein Maß, wo man sagt, oh, hier müssen wir sofort einschreiten und doch etwas, wo man sagt, oh, aber irgendwie ist das nicht gut. Der Bruder bricht immer mal wieder jähzornig laut aus und schimpft stolz und unangemessen über die Dinge, die ihm nicht passen. Die Schwester hat immer wieder Geldsorgen, dabei scheint sie sehr verschwenderisch zu leben. Manchmal sind es gar keine Sünden, sondern eher Schwächen von Geschwistern, die belastend sein können auf dem gemeinsamen Weg. Der Bruder ist ständig im Zweifel. Und bei jedem Hindernis ist er völlig verzagt und aufgelöst und es hängt da wie so ein Schluck Wasser irgendwo in der Ecke. Und es ist, als wäre der Glaube und das Vertrauen auf den Herrn schon völlig gewichen. Oder die Schwester, die sucht ihre Sicherheit bei so vielen äußeren Formen und Handlungen. Alles braucht irgendwie diese gleichbleibende Struktur. Jede Veränderung verunsichert sie. Und sie braucht immer irgendwie die gleichen Zeremonien, irgendwo etwas, woran sie sich festhalten kann. Oder er beurteilt Reife nur nach eingeübten Disziplinen und macht alle anderen ängstlich, die nicht die gleichen Routinen haben wie er. Wie gehen wir mit diesen scheinbar kleinen Dingen um? Einander die Lasten tragen heißt nicht, sie zu leugnen oder den schlechten Gewohnheiten nachzugehen. Oder sie sogar für gut zu erklären. Aber es heißt, die Kraft aufzubringen, und die richtige Zeit zu suchen und die richtigen Worte zu wählen, die richtige Weise zu finden, auf die Dinge aufmerksam zu machen. In Liebe. Weil es mir um den Bruder, weil es mir um die Schwester geht. Ich will helfen. Ich will diese Lasten mittragen. Ich will sie nicht einfach nur schnell loswerden. Ich will sie nicht einfach über Bord werfen und sagen, hier, das ist alles ein bisschen zu schwer. Ich will helfen zu tragen. Vielleicht werden die Lasten dadurch weniger. Wir wollen gemeinsam vorankommen. Und dabei niemals aus Ungeduld, niemals aus Überheblichkeit oder Verachtung. Ja, wir wollen einander auch mit den Schwächen annehmen. Wir wollen einander aufnehmen und so manches ertragen, um es dann in Weisheit anzusprechen und dabei zu helfen, stärker oder reifer zu denken und zu handeln. Einer anderen Gemeinde schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 14, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Und wir können sagen, all diese Gruppen, die er hier nennt, sie bringen alle eine besondere Last mit in die Gemeinde. Und sie gehören alle zu dem Aufruf, dass wir einander Lasten tragen müssen. Worum es Paulus aber geht, ist hauptsächlich die Ermutigung und Stärkung im Glauben inmitten der Lasten dieser Welt. Also nicht nur irgendwie eine Art Lebenshilfeprogramm, sondern bei diesen Lasten, bei diesen Schwierigkeiten, bei dem, was Gemeinschaft schwer macht, was den Glauben manchmal schwer macht. Wie können wir einander beistehen und helfen, um im Glauben voranzugehen und das abzubauen, was uns so leicht zum Stolpern bringt? Gemeinde ist nicht der Ort, wo wir Armenfürsorge betreiben oder Krankendienste und das die Hauptaufgabe der Gemeinde wird. Sondern es geht darum, wie wir als Gemeinde geistlich mit den Dingen umgehen können, die uns den persönlichen Glauben und die gemeinschaftliche Einheit schwer machen können. Und dabei vor nicht zurückzuschrecken, auch was anstrengend ist, was uns die Hände irgendwie dreckig macht, was vielleicht auch uns schmerzt. Wie können wir einander beistehen, um im Glauben voranzukommen? Was hindert mich und was hindert meine Geschwister gerade? Was macht es uns schwer, gemeinsam voranzukommen? Wie kann ich mittragen? Welche Lasten gibt es gerade zu tragen? Welcher Bruder, welche Schwester ist gerade in einer Situation so beladen, dass er Hilfe brauchen kann? Wer fühlt sich abgehängt, weil scheinbar niemand seine Last sieht und er nicht vorankommt? Wer braucht Hilfe im Glauben? Wie können wir einander die Lasten tragen, um gemeinsam voranzugehen? Dieser Vers ist ein Aufruf zur Hilfe in der Gemeinde. Ein Aufruf, aufeinander zu sehen und zu einzuüben, einander die Lasten zu tragen, einander im Glauben aufzurichten und die Dinge anzugehen, die uns im äußeren oder im inneren Leben den Glauben gerade schwer machen. Zweitens, die Schönheit des Helfens. Paulus schreibt hier, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. So, auf diese Weise, also indem ihr gegenseitig die Lasten tragt, wird das Gesetz Christi erfüllt. Das ist ein besonderer Wert, ja, ein Ansporn, eine Würdigung. Schaut einmal, wie kostbar, wie herrlich, wie vortrefflich es ist, einander die Lasten zu tragen. Das hat nichts mit niedriger Sklavenarbeit zu tun, sondern eigentlich ist es etwas voller Schönheit und voller Würde. Du denkst vielleicht an niedrige Arbeit und schweren, unansehnlichen Dienst, aber in Gottes Augen ist es hochgeschätzt. Es ist die Erfüllung des Gesetzes Christi. So wird Christus in seinem Reich geehrt. Die Galater waren irgendwie davon eingenommen, dass sie ja vielleicht doch das Gesetz Mose befolgen sollten, um bei Gott angenommen zu sein, um sicher zu sein. Da hatten sie keinen Blick für den Nächsten, sondern sie mussten sehen, wie sie es selbst schaffen können, alle Regeln einzuhalten, gut genug zu sein, genug zu leisten vor Gott. Doch Paulus sagt, nein, wenn ihr einander aufhelft, wenn ihr einander liebt, dann erfüllt ihr ein besseres Gesetz, das Gesetz Christi. Aber was ist das Gesetz Christi? Dies ist ein viel diskutierter Begriff im Galaterbrief. Nicht, weil so wenig bekannt ist, sondern eher, weil es so viele verschiedene Hinweise gibt, wie es verstanden werden könnte. Und die Hauptfrage ist, wie steht das Gesetz Christi zum Gesetz Mose? Denn im Galaterbrief geht es ja viel um das Gesetz Mose, das diese falschen Missionare als formale Bedingung auch in die Gemeinde hineintragen wollten. Und dabei ist wichtig zu beachten, dass das Gesetz Mose im Galaterbrief vom Gesetz Christi unterschieden werden muss. Also es sind nicht einfach Synonyme. Paulus schreibt ein paar Verse zuvor, Galater 5, Vers 18. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das ist ein Unterschied. Vom Geist, von dem Geist Christi geleitet zu werden oder unter dem Gesetz zu sein. Es ist nicht das Gleiche. Und auch im dritten und vierten Kapitel erklärt Paulus anhand der Heilsgeschichte, dass das Gesetz Mose ein Erzieher auf Christus hin war. Aber dieser Erzieher bleibt nicht jetzt, wo Christus gekommen ist. Wenn ihr euch erinnert, ist es wichtig zu erkennen, dass mit Gesetz nicht nur eine Anzahl an Geboten gemeint ist, sondern der ganze Mose-Bund, der die Gebote als Bedingung führte für Segen oder Fluch. Und gleichzeitig macht Paulus deutlich, dass das Gesetz Christi durchaus verbunden ist mit dem Gesetz Mose. Also wir müssen es unterscheiden, das ist nicht das Gleiche, aber wir dürfen das auch nicht so voneinander trennen, dass man sagt, okay, also ein Christ hat nichts mehr zu tun mit dem Gesetz Mose, muss er eigentlich gar nicht mehr lesen, muss er gar nicht mehr kennen, hat nichts mehr zu tun, Gott hat eine Seite umgeschlagen und das ist irgendwie gar nicht mehr sein Thema. Galater 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Hatten wir auch heute in der Schriftlesung, beziehungsweise im Gesetz und Evangelium. Was Paulus hier also nur ein Kapitel vorher erklärt ist, die dienende Liebe untereinander ist auch das Ziel des alten Bundes gewesen. Das, was der alte Bund gefordert hat. Eine Zusammenfassung, die Erfüllung des Gesetzes. Und gleichzeitig sagt Paulus hier, wenn wir einander die Lasten tragen, also wenn wir in dieser Weise einander dienen in Liebe, dann erfüllen wir das Gesetz Christi. Da ist etwas gleich, da ist etwas verbunden. In 1. Korinther 9, Vers 20 und 21 stellt Paulus sogar direkt hintereinander fest, dass er nicht unter dem Gesetz Mose ist, wie die Juden, aber dennoch ist er nicht ohne Gesetz vor Gott, er ist ja unter dem Gesetz Christi. Also was ist gemeint mit dem Gesetz Christi? Und in welcher Beziehung steht dieses Gesetz zu Mose? Nun, Gott hat bereits in den Schriften im Alten Bund versprochen, dass er einen neuen Bund aufrichten wird, nicht wie den Mosebund, den das Volk Israel gebrochen hat und dadurch den Fluch auf sich gezogen hat, sondern einen neuen Bund, der durch den Geist belebt und erfüllt wird. Da finden wir in Jeremia und in Hesekiel und so einigen Propheten dieser Hinweis, Gott schafft da einen neuen Bund. Und ein Kennzeichen dieses neuen Bundes wird sein, dass die Gebote in die Herzen der Menschen geschrieben sein werden. Und das ist, was Paulus im Sinn hat, als er auch im Galater 5 von der Frucht des Geistes spricht, gegen die das Gesetz nicht ist. Da ist das, was das Gesetz eigentlich aufrichten will und als gut erklärt, das bewirkt der Geist im Herzen der Gläubigen. Und nun verbindet Paulus das Wort Gesetz gerne mit anderen Begriffen, wie das Gesetz der Sünde oder das Gesetz des Sinnes oder das Gesetz des Glaubens und das Gesetz des Geistes. Das bringt natürlich die Ausleger zu allen möglichen Ideen, ihr könnt euch vorstellen. Aber es geht darum, das Gesetz lehrt, was richtig ist. Das Gesetz lehrt den Willen Gottes, das, was er für gut erklärt und was er für böse erklärt. Aber seine Auswirkungen auf den Menschen hängen davon ab, welche Kräfte den Menschen beherrschen. Das Gesetz Gottes, wie die 10 Gebote, das, was er für gut und richtig erklärt, es bringt sogar Sünde hervor, erklärt Paulus im Römerbrief. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, Römer 7, Vers 9. Es brachte Erkenntnis der Sünde, aber keine Kraft, die Sünde zu überwinden. Darum führt es zum Tod. Darum ist das Gesetz, was gut ist, gleichzeitig ein Gesetz des Todes. Und in diesem Sinne hat auch der Mosebund zwar die Wahrheit bekannt gemacht, das, was Gott von uns verlangt, was Gehorsam ausmachen würde, was heilig und gerecht und gut ist, und was böse ist und den Fluch verdient, aber es hat keine Kraft gegeben, das, worauf das Gesetz abzielt, auch zu erfüllen. Es hat so manches veranschaulicht, auch durch diese äußeren Zeremonien. Es hat nicht die Kraft gegeben, die Veränderung zu wirken, dass der Mensch auch das tun kann, was Gott verlangt. Und nun schreibt Paulus in Römer 8, Vers 1 und 2, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Warum? Hört einmal diesen zweiten Satz. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das eine Gesetz hat dich frei gemacht von dem anderen Gesetz. Das Gesetz, und hier gibt es eine ganze Liste, ja, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Das macht mich frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus ist meiner Meinung nach das, was Paulus im Galaterbrief einfach das Gesetz Christi nennt. Es ist nicht ein abgeändertes Moralgesetz. So als wenn Gott im Alten Testament sagt, Ehebruch ist böse, ist falsch, ich hasse das. Und im Neuen Testament sagt er, naja, Hauptsache Liebe. Ja, wo die Liebe hinfällt, nur mach's nicht zu wild. Nein, Gottes Moral bleibt die gleiche. Und damit auch das, worauf das Gesetz Mose hinweist. Das Gesetz wird in Liebe erfüllt. In wahrer Liebe, in treuer Liebe, in hingegebener Liebe, in gehorsamer Liebe, in heiliger Liebe. Nämlich die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Das Gesetz Christi ist keine abgeschwächte Version des alttestamentlichen Gesetzes. Aber es ist das Gesetz Gottes unter anderen Umständen. Die Erfüllung des Gesetzes Christi ist der christliche Gehorsam im neuen Bund oder im Gnadenbund. Nicht mehr unter dem Werkebund Moses. Das bedeutet, das gute und heilige Gesetz Gottes ist von Jesus Christus vollkommen erfüllt worden. Es ist das Gesetz Christi, weil er das Gesetz gehalten hat. Das Gesetz, was Gott gegeben hat, was seinem eigenen Wesen entspricht. Und Jesus Christus hat als Stellvertreter die Strafe für alle Gesetzesübertretungen der Gläubigen auf sich genommen und mit seinem Tod am Kreuz bezahlt. Er hat also das Gesetz nicht nur erfüllt, er hat auch für allen Gesetzesbruch der Gläubigen bezahlt mit seinem Leben, als unser Stellvertreter. Und so sind wir geistlich mit Christus gestorben und zu einem neuen Leben auferstanden, in dem wir mit Gott versöhnt sind, als gerecht gesprochen wurden. Ein Leben, das vom Geist Gottes erweckt wurde. Und dieser Geist offenbart nicht nur anhand der Schrift das Gesetz Gottes, was wir eigentlich tun sollten, was eigentlich richtig wäre. Er offenbart nicht nur den Willen zum Guten, sondern er trägt es in unsere Herzen, wie er es verheißen hat für den neuen Bund. Und die Liebe, die der Geist in uns hervorbringt, ist die bestimmte Erfüllung des Gesetzes. Das, was Gott von Anfang an geplant hat. Der alte Bund der Mose sollte dazu dienen, dass wir merken, keiner von uns ist in eigener Kraft dazu fähig, das zu erfüllen, was Gott von uns verlangt. Deswegen die Hinweise schon im alten Bund auf Christus, ein Erzieher auf Christus hin. Den neuen Bund, nun erfahren wir, uns ist vergeben in Christus. Er hat uns seinen Geist gegeben und er verändert etwas in uns, sodass wir anfangen, Gott zu lieben und unseren Nächsten. Wie gesagt, der ganze alte Bund war ein Hinweis, ein Erzieher auf Christus. Denn nur durch sein stellvertretendes Opfer und die verändernde Kraft seines Geistes können wir überhaupt anfangen, das zu tun, was vor Gott wohlgefällig ist. Und dennoch bleibt, dass auch als gerecht gesprochene Gläubige in Christus, die keine Verdammnis zu befürchten haben und durch den Geist geleitet werden, gegen das sündige Fleisch kämpfen, keiner von uns sündlos lebt oder vollkommen gehorsam ist. Keiner erfüllt in sich selbst das Gesetz Gottes, sondern wir sind alle von der Gnade Christi abhängig. Jeden Tag. Aber wenn wir einander beistehen, in unseren Sünden und Schwächen, wenn wir einander beistehen mit den Lasten, die auch unsere Schwachheit und unsere Sünde noch mit sich bringt, dann wird die Gnade des Gnadenbundes und das Gesetz Christi bestätigt und ausgelebt. Und diese Schönheit, die Gott sich gedacht hat, wie sein Wille erfüllt werden soll, selbst durch gebrochene Sünder, wie wir es sind. Das ist der Anreiz, den Paulus hier gibt, zur Hilfe füreinander. So erfüllt sich das Gesetz Christi. So wird offenbar, wie Gott im Leben der Menschen hineingreift und das hervorbringt, woran er wohlgefallen hat. Und in Liebe, das ausgelebt wird, wozu Christus gekommen ist. Drittens, die Gefahr des Helfers. Die Gefahr des Helfers. Bei all dieser herrlichen Pracht gibt es eine hässliche Gefahr. Paulus warnt hier wesentlich vor zwei Gefahren, die aber miteinander verbunden sind. Und wie schon bemerkt, er warnt nicht so sehr diejenigen, die in eine Sünde geraten sind und denen aufgeholfen werden muss. Er warnt nicht so sehr denen geholfen werden muss. Und er warnt auch nicht primär die nicht helfen wollen, sondern sein Schwerpunkt in diesem Text liegt auf denen, die helfen, aber es in einer falschen Weise tun. In Paulus' Augen ist in Galatien eine andere Gruppe in größerer Gefahr, nämlich die Helfer. Nicht das Helfen an sich ist gefährlich, aber es besteht eine Gefahr für den Helfer. Die eine große Gefahr ist der Hochmut. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Du denkst, du bist etwas? Rede dir nichts Falsches ein. Eigentlich bist du nichts. Klingt ziemlich hart, oder? Hat Paulus die Galater nicht vorher noch Söhne Gottes genannt? Wie kann er denn jetzt sagen, du denkst, du bist etwas? Du bist nichts. Und je nach Situation kann diese Aussage auch völlig verkehrt sein. Wenn ein Vater das zu seinem Sohn sagt oder der Arbeitgeber zu dem Lehrling, dann ist das beleidigend, niederschmetternd. Doch was Paulus hier meint, ist natürlich unser Verdienst, unsere Würde vor Gott aus unserer eigenen Kraft. Jesus sagt in Johannes 15 zu seinen Jüngern, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und genau das ist gemeint. Wie kannst du dich erheben über deinen Bruder oder über deine Schwester, wo du aus deiner eigenen Kraft überhaupt nichts tun kannst? Und alles, was du tust, ist dir gegeben, wie mit den Bonbons von der Oma. Ja, wir sind nichts ohne Christus. Ohne seine Gnade, ohne seinen Geist. Wir sind nicht imstande, auch nur irgendetwas Gutes oder Ehrwürdiges zu tun. Und darum nennt die Bibel die Ungläubigen geistlich tot. Aber es gibt eine Hilfe ohne Liebe. Ich sehe die Fehler und die Schwächen und die Nöte bei den anderen. Und irgendwie gibt es so eine seltsame Freude in meinem Herzen, eine merkwürdige Zufriedenheit, dass ich mit all den Problemen, mit denen die zu tun haben, eigentlich kein Problem habe. Und es baut so ein übersteigertes Selbstvertrauen auf. Ich bin ja schon viel weiter. Oh, mit den Sorgen, mit denen die gerade zu kämpfen haben, das kann mir nicht mehr passieren. Wenn du glaubst, dass du in deinen Gaben, in deiner moralischen Vorbildlichkeit, in deinem Einsichten überlegen bist, dann wirst du deinem Bruder niemals in Sanftmut begegnen. Dann wirst du ihn niemals in Sanftmut zurechtbringen können. Sondern da ist so ein seltsamer Stolz in unseren Herzen. Auf das stolz zu werden, was Gott in unserem Leben gewirkt hat. Und hier besteht eine echte Gefahr. Das Herz ist trügerisch, sagt die Bibel. Wir sind oft blind für unsere eigenen Sünden und täuschen uns in Bezug auf unsere eigenen Tugenden. Und sind so viel besser, die Fehler und Sünden und Schwächen der anderen ausfindig zu machen. Wenn wir einander helfen, da müssen wir unbedingt die Selbsttäuschung vermeiden, dass uns das in irgendeiner Weise besser oder höher setzt als unsere Geschwister in Not. Oh ja, ich neige mich mal herab zu dir und ich gewähre dir meine Hilfe. Und ich fühle mich so überlegen, wie bei diesem Helfersyndrom. Ich ziehe da etwas für mich selbst heraus, weil ich mich dadurch so viel stärker fühle. Auch alles, was wir Gutes tun können, die Weisheit, um Rat zu geben, das Mitgefühl, um zu trösten und zu verstehen, das Geld, um zu versorgen, die Fähigkeiten, um zu helfen, es ist alles Gnade und Geschenk des Herrn. Weißt du das eigentlich? Du hast nichts, was dir nicht gegeben wurde. Du rühmst dich? Was rühmst du dich? Was erhebst du dich über den Bruder? Als wäre es deine Kraft und dein Verstand, dass du gerade nicht in der gleichen Situation steckst wie er. Nun, es mag sein, dass dir die gleichen Fehler und Schwächen nicht unterlaufen wie ihm. Aber du hast andere. Du hast andere. Das ist eine große Versuchung, eine Gefahr der Helfer. Zu sagen, schaut einmal, wie toll ich bin. ich kann allen helfen und ich brauche keine Hilfe. Aber dazu kommt noch die Berechnung. Vers 4, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen, denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Paulus beschreibt hier eine Art geistliches Helfersyndrom. Es ist wie eine Parasitenliebe. Es geht nicht wirklich um den Nächsten, sondern um das, was ich durch meine Hilfe beweise, was ich durch diese Hilfstätigkeit eigentlich für mich selbst herausgewinne. Und ich glaube, Paulus schreibt diese Sätze hier bewusst etwas provokant, aber nicht ironisch, wie einiges auslegen. Sondern ich denke, was Paulus sagen will, ist etwa so: Schau nicht nur auf diejenigen, denen du geholfen hast, wie Trophäen deiner Heiligkeit. Als wenn du das vor Gott aufzeigen könntest. Sag, schaut einmal, wie vielen ich geholfen habe. Das ist meine Gerechtigkeit. Mach nicht deine Hilfe der anderen zum Maßstab deines Glaubens und vergleiche dich nicht mit den scheinbar so viel schwächeren Christen, die ja alle von dir abhängig sind, sodass du deinen geistlichen Stand und deine Glaubenskraft davon abhängig machst, in welchem Verhältnis du zu den anderen stehst. Sondern wenn du genau deine Werke untersuchst, so wie man Edelmetalle prüft und schaut, was ist davon echt und was schmilzt im Ofen als Schmutz dahin, dann wirst du erkennen, der einzige Ruhm, den du hast, in dir selbst, ist die Gnade Christi. Nicht das, was du getan hast im Leben eines anderen, nicht das, was dich so viel besser macht als andere, sondern wenn du genau prüfst, was in dir ist, das, was zu rühmen ist, ist das, was Christus wirkt in dir. Der Ruhm in Bezug auf uns selbst ist, dass Christus durch seinen Geist in uns wirkt und nicht wir aus unserer eigenen Kraft. Und dieser Ruhm ist dann nicht das überhebliche Geprahle, sondern die Freude daran, was der Herr tut. Martin Luther schreibt, das Wörtchen in ihm selbst Ruhm haben ist so zu nehmen, dass Gott nicht ausgeschlossen wird. Jeder muss die Gewissheit haben, dass sein Werk, mag der Betreffende in einem noch so frommen Stand und Beruf leben, ein göttliches Werk ist. Dass ein Werk der göttlichen Berufung ist und Gottes Befehl in sich hat. Ein paar Verse später macht Paulus diesen falschen Missionaren, nämlich genau diesen Vorwurf einer falschen Motivation. Galater 6, Vers 13 und 14. Sie wollen, dass ihr beschnitten werdet. Warum? Damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Ihr sollt ihre Trophäen sein. Ihre Skalps an ihren Gürteln. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Wir finden hier zwei Formen des Ruhmes. Einmal, ich rühme mich für meinen eigenen Erfolg. Und zwar an dem, was ich für andere getan habe, wie viele ich bekehrt habe, wie viele ich zum Gesetz gebracht habe. Oder ich rühme mich der Gnade Christi, des Kreuzes Christi, der alles für mich vollbracht hat und in mir tätig ist zum Guten. Das Einzige, woran wir uns freuen wollen, ist, dass echte Liebe und gegenseitige Hilfe aufzeigt die Kraft des Kreuzes Christi, der uns erlöst hat, uns vergeben hat, uns befreit hat und nun in lauter Gnade an uns und in uns wirkt zum Guten. Und gegen diese Überheblichkeit und diese falsche Berechnung, wie ich meinen Glauben vor Gott oder meinen Verdienst, meine Gerechtigkeit vor Gott messen will, sagt Paulus, jeder trägt seine Bürde. Es geht darum, jeder von uns ist mit Sünden und Schwachheiten behaftet. Jeder von uns braucht Gnade. Da ist keiner, der sagt, oh ja, ich hab keine Schwierigkeiten mehr, ich kümmere mich aber nur noch um die anderen. Ja, so wie die römische Lehre, da gibt es irgendwelche Heiligen, die haben mehr verdient, als sie brauchen, sie können auch anderen abgeben. Nein, jeder trägt seine Bürde. Aber in diesem Leben wird das Gesetz Christi erfüllt, wo wir einander beistehen als Gläubige, miteinander Lasten tragen. Und das ist unser Lobgesang, nicht das Eigenlob, nicht der Wettbewerbervergleich, sondern das Lob unseres gnädigen Herrn, der am Kreuz für uns gestorben ist und uns Gnade um Gnade schöpfen lässt, sodass wir ihm dienen dürfen in einer neuen Kraft und in einer echten Liebe, die den anderen meint und nicht irgendwie hintenrum doch mich selbst. Ich möchte 3 Anwendungen daraus ziehen. Die erste ist, sei ein Lastenträger. Sei ein Lastenträger. Hilf, fördere, bring dich ein. Hab dieses Verständnis, wir sind eine Familie, wir gehören zusammen. Ich achte darauf, wie es dem anderen geht. Ich sorge mich darum, wenn ein Bruder, eine Schwester es gerade schwer hat. Ich habe offene Augen für die Umstände, die den Glauben gerade schwer machen. Ich will mitfühlen und schauen, was kann ich tun, um die Schwester, um den Bruder zu ermutigen, auf den Herrn zu schauen. Oder wo hat der Herr mir vielleicht Möglichkeiten gegeben, dass ich auch in so manchen praktischen Weise helfen kann, um zu ermutigen oder um so manche Nöte zu lindern. Aber dabei unterscheide, um was für Lasten handelt es sich hier eigentlich und inwiefern wirken sie sich auf das geistliche Leben aus. Welche Hilfe ist notwendig? Wenn ein Kleinkind am Fuße einer Treppe sitzt und kommt nicht hoch, dann ist die Liebe des Lastentragens zu sagen, ich nehme dich auf den Arm und trage dich hoch. Aber ich erinnere mich, als ich irgendwann mal als Teenager keine Lust hatte, die Treppe hochzugehen und lag einfach mit meinem Rucksack unten auf der Treppe und wollte nicht auf die Ermahnungen meiner Eltern hören, doch endlich hochzukommen. Und es gehörte zur Liebe meiner Eltern, mich darauf hinzuweisen und Nachdruck zu verleihen, dass ich da nicht einfach wie so ein Haufen Elend unten an der Treppe liegen bleiben darf, sondern aufgerichtet werden muss und sagen, hier, jetzt setz dich in Bewegung. Wir müssen unterscheiden, wie können wir einander Lasten tragen? Worin liegt die Last und worin liegt die Hilfe? Zweitens, sei ein Liebesträger. Sei ein Liebesträger. Prüfe deine Herzenshaltung. Nimm dir vor, mit Liebe zu helfen, weil dein Herz so trügerisch ist. Prüfe, Herr, wieso ist da so viel Stolz, so viel Überheblichkeit, so eine falsche Berechnung in meinem Herzen? Hilf mir, dass ich so mittragen kann, dass das Gesetz Christi erfüllt wird und nicht das Prinzip der Werke. Sei ein Liebesträger. Frag dich vielleicht einmal, was macht es dir so schwer, Hilfe anderer anzunehmen? Auch das hat es mit Liebe zu tun. Kann ich den Bruder, die Schwester wertschätzen? Oder fühle ich mich herabgesetzt, wenn ich Hilfe annehme? Nee, von dem lasse ich mir definitiv nicht helfen. Sind wir in der Lage, Schwachheiten voreinander zuzugeben? Weil wir diese Geborgenheit haben der Liebe. Und ich weiß, er meint es gut mit mir. Und ich will ihm vertrauen. Was könnte die Annahme deiner Hilfe bei dem anderen hindern oder trüben? Gibt es eigentlich etwas an der Weise, wie ich rede, wie ich handle, dass es dem anderen schwer macht, meine Hilfe anzunehmen? Schon mal über sowas nachgedacht? Und bin ich mir meiner eigenen Bürde bewusst? Sehe ich eigentlich meine eigenen Schwächen? Ich erinnere mich noch gut an eine Runde, wo ein junger Mann recht so aus dem Nichts heraus plötzlich fragte: Was würdet ihr sagen, ist eure größte Schwäche? Und das war so völlig aus dem Smalltalk heraus und es hat dem ganzen Gespräch so eine Tiefe verliehen, weil es plötzlich damit beschäftigt war: Was würde ich eigentlich sagen, ist meine größte Schwäche? Und es entstand ein vertrauensvolles Gespräch daraus. Kannst du auf die Frage antworten? Oder machst du es wie beim Bewerbungsgespräch? Ja, Schokolade. Aber auch, es darf auch nicht umschlagen in so eine Art Minderwertigkeitsgefühl. Man sagt, ja, ich kann nichts und ich bin nichts und ich bin elend und ich habe nur Probleme. Ihr seid alle da, um mir zu helfen. Warum helft ihr mir nicht? Warum liebt ihr mich nicht mehr? Warum tut ihr nicht mehr? Und das ist auch eine verkehrte Form der Selbstliebe. Wo es nur darum geht, ja, nee, ich kann ja niemandem helfen. Ich bin ja hier das Opfer. Auch eine wachsende Mentalität in unserer Gesellschaft. Nee, von mir kannst du nichts verlangen. Ich brauche Hilfe. Aber wir sollen in Liebe einander Lasten tragen. Nun, es mag sein, dass du in besonderen Notsituationen bist. Aber schau auch darauf, was du empfängst und wo du geben kannst. Und auch wenn die Hilfe vielleicht nicht in der Weise kommt, wie du sie erwartest, vielleicht ist es dennoch mehr eine Hilfe für dich, als du es denkst. Vielleicht hilft der Bruder, die Schwester dir in einer anderen Weise, um dich aufzurichten und nicht um dir alles abzunehmen, damit du selber stärker wirst. Vielleicht ist es doch mehr Liebe da drin, als du siehst. Und zuletzt sei ein Gnadenträger. Lebe in der Gnade des neuen Bundes. Das, was uns schützt vor einem geistlichen Helfersyndrom, ist das klare Bewusstsein, was es heißt, dass wir in Gnade stehen. Und dass die Gnade Christi in uns wirksam ist und wir nicht aus unserer eigenen Kraft irgendetwas leisten müssen, sondern Gott durch Christus in seinem Geist in uns tätig ist und uns gebraucht. Und wir uns darüber freuen können, wenn der Herr uns gebraucht zum Segen für andere. Lebe in der Gnade des neuen Bundes. Wenn du nur unsicher bist, habe ich auch genug getan? Ist meine Liebe ausreichend genug? Nimmt Gott das an? Dann kreisen wir uns nur um uns selbst. Aber da, wo, wie Paulus sagt, wir sind zur Freiheit berufen, und deswegen können wir einander in Liebe dienen, weil wir angenommen sind, weil wir Kinder Gottes sind und weil seine Gnade in uns wirksam ist. Und der größte Liebesdienst und die größte Last, die wir abbauen können, ist da, wo wir einander in der Gnade Christi ermutigen können. Selbst bei so manchen äußeren Nöten, dass wir Zufriedenheit finden können im Herrn, der alles lenkt und leitet in väterlicher Fürsorge, der uns nicht verstoßen hat, auch wenn wir mal krank werden oder uns so manche Nöte plagen, sondern der uns in Christus angenommen hat und selbst diese Zeiten der Prüfung, der Versuchung nicht über unsere Kraft gehen. Dass er alles mit hineinberechnet hat zu unserem Guten. Dass alles mit zusammenfließen muss zu unserem Guten. Lasst uns Gnadenträger sein füreinander. Auf die Gnade Christi hinweisen. Und die Weise, wie uns das Kraft gibt, inmitten all der Lasten dieser Welt. Dazu helfe uns Gott. Amen.